Lieber Herr, das brauchen wir, dass du uns hältst. Und das bitten wir dich jetzt auch für diesen Gottesdienst, dass du uns hältst, dass du uns durch dein Wort festmachst an dir. Segne du es an uns. Amen. Es geht heute um die Tücken von Versuchungen und Verführungen und darum, sie zu erkennen und auch abzuwehren, ihnen zu widerstehen. Ich möchte ein bisschen eine steile, lange Einleitung machen, weil mir das in dem Zusammenhang auch mal wichtig war. Es ist nämlich auch eine Versuchung da, dass man die biblischen Texte überhaupt ernst nimmt als wahre Geschichten. Und so ist eine dieser Geschichten die Geschichte von Josef und der Versuchung oder Verführung durch Potiphars Frau eine beliebte Geschichte, die gerne in Frage gestellt wird. Es war einmal, so beginnt ein sehr berühmter Alttestamentler eine seiner Vorlesungen zur Geschichte von Josef und Potiphars Frau an der Uni Erlangen, ist schon ein paar Jahre her. Er ist Professor immer noch an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni München und leitet sie auch seit Jahren. Zu Josefs Geschichte, speziell zur versuchten Verführung durch Potiphars Frau, sagt er in dieser Vorlesung: Gleichwohl erkennen wir sofort, welche Art Erzählung wir vor uns haben und wissen, warum gerade diese biblische Geschichte bei Kindern jeglichen Alters beliebt ist. Die Josefs Geschichte ist in ihrem Kern ein gattungsreines Märchen. Und dann folgt die wissenschaftliche Erklärung: Das Märchen ist die Aufhebung der Wirklichkeit in Gestalt einer Erzählung. Man kann auch sagen, das Märchen ist ein kompensierender Wunschtraum. Der gattungskritische Beweis, also der Geschichte von Josef und Potiphars Frau, ist so eindeutig, dass es keiner weiteren Analogie bedarf, so der Professor. Auf Deutsch: Für ihn gibt es keinen Zweifel, die Geschichte von Josef ist ein Märchen und schildert keine wahre Begebenheit. Mit solchen Auffassungen sind übrigens eigentlich alle Theologiestudenten und Religionspädagogikstudenten konfrontiert. Und um das Bibelmärchen zu belegen, bemüht er dann ein altes ägyptisches Märchen als Vergleich, weil es phasenweise ähnlich klingt. Da sind tatsächlich zwei Brüder, die Frau des Älteren versucht, den Jüngeren zu verführen, der lehnt ab und der Ältere will dann seinen Jüngeren umbringen. Da geht es dann weiter, so der Professor im Originalwortlaut: Der Jüngere kann fliehen, da seine sprechenden Kühe ihn warnen. Der Sonnengott Red trennt die beiden Brüder durch einen Krokodilgraben. Am nächsten Morgen kommt es zu einem Redewechsel, bei dem Anubis, das war der eine Bruder, die Wahrheit erfährt. Er tötet die ungetreue Frau und trauert um seinen Bruder, der in das Tal der Zeder davongeht. Also gut, mit den Übereinstimmungen ist jetzt nicht vielleicht so weit her. Also in dem Märchen geht es tatsächlich um einen ähnlichen Fall, aber dann ist doch alles ganz anders. Und deswegen behauptet der Professor, dass die Josefs Geschichte im Gegensatz zum ägyptischen Märchen nicht auskomponiert sei. Und fährt dann fort: Mit dieser Skizze habe ich bisher nur die Anfänge des literarischen Werdens der Josef-Geschichte beschrieben. Wo wir sie historisch suchen sollen, ist kaum mehr zu sagen. Dieser Mangel muss uns aber nicht kümmern. Es ist die Natur des Märchens, dass das Geschehen nicht datierbar ist. Der Ort ist nirgends und überall, die Zeit nie und immer. Das Land Ägypten in der Josefs-Geschichte ist eine Art israelitisches Phantasia. Und sein Fazit: Die biblische Geschichte hält er für ein schlecht abgekupfertes ägyptisches Märchen, das in ein noch größeres Märchen zur Entstehungsgeschichte Israels eingebettet ist. Auf die Idee, dass das ägyptische Märchen vielleicht auch seinen Ursprung umgekehrt in der biblischen Begebenheit haben könnte, kommt er nicht. Auch nicht darauf, dass solche Situationen zwischen Männern und Frauen ja häufiger in der Literatur thematisiert werden. Einfach schlicht, weil sie im Leben vorkommen. Aber eins geht hier offensichtlich nicht: Die Bibel einfach beim Wort nehmen. Das wäre zu einfach, das wäre zu unwissenschaftlich. Und es ist in der bibelkritischen Theologie immer dasselbe. Erst werden konkrete historische Angaben wie Autorenschaft, Ortsangaben und Namen in den biblischen Texten grundsätzlich in Frage gestellt. Und dann geht man auf die Suche nach ähnlichen Erzählungen, die aber keine historischen und keine zuverlässigen Angaben machen oder gar keine solche Angaben enthalten. Und dann wird mit Hilfe antiker Märchen bewiesen, dass die biblischen Geschichten auch nur Märchen sind, dass sie gar keine wirkliche Begebenheit beschreiben. Man trifft hier eine willkürliche Annahme und dann begründet man die Richtigkeit der Annahme aus der Annahme selbst heraus. Das ist ein klassischer Zirkelschluss. Etwas, was man gerne den bibeltreuen Christen vorwirft, weil sie glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, weil es in der Bibel steht, weil man das so der Bibel entnehmen kann. Das müssen wir auch zugeben. Aber nun hält man auf der wissenschaftlichen Seite den eigenen Zirkelschluss für den besseren, für den wissenschaftlicheren, aber es ist genauso einer. Man kommt um die Vertrauensfrage nicht herum, wenn man die Bibel liest. Und da fällt es scheinbar besonders gebildeten Leuten sehr schwer, dem wahrhaftigen Gott einfach anhand seines Wortes zu vertrauen. Und dabei ist es doch so einfach, weil Gott selber will, dass wir ihm nicht unbegründet, sondern wegen seiner zuverlässigen Worte vertrauen. Und genau das geht nicht mehr, wenn wir es bei den biblischen Geschichten mit Märchen und nicht mit der Wahrheit zu tun hätten. Der zitierte Professor ist übrigens neben vielen weiteren bedeutenden Posten, die er hat, auch Mitglied des Verwaltungsrats der Deutschen Bibelgesellschaft. Und gegen so viel Kompetenz, da könnte man jetzt als kleiner Pastor natürlich einpacken, mache ich aber nicht, weil ich will kein Märchenonkel sein. Ich treffe eine andere Grundannahme, die wissenschaftlich übrigens genauso legitim ist. Ich treffe sie aber wegen Gott selbst, nämlich die, dass es sich hier bei der Geschichte von Josef und Potiphars Frau um ein Ereignis handelt, das tatsächlich stattgefunden hat. Man muss da heute erstmal sich drüber im Klaren sein, bevor man überhaupt auf die Geschichte zu sprechen kommt. Leider ist das so. Warum ist diese Geschichte wahr? Erstens, weil Gott die Wahrheit ist und die Wahrheit liebt. Und ich vertraue ihm mehr als irgendwelchen Professoren. Zweitens, weil ich die historischen und geografischen Angaben in der Bibel, die es ja gibt, die sehr konkret sind, für mindestens so zuverlässig halte wie in anderen antiken Schriften auch. Warum sollte ich das nicht tun? Selbst Historiker nehmen da die Bibel in der Regel ernster als Theologen. Und die Bibel mit Märchen- und Fantasy-Geschichten zu vergleichen, ist Unsinn. Sie muss, wenn man sie schon vergleichen will, dann muss sie mit Geschichtsschreibern verglichen werden. Vor wenigen Jahren stand in der Zeitung mal, dass sich jemand im Sohnwald so schlimm verlaufen hatte, dass er die Polizei um Hilfe rufen musste, die ihn wieder rausgeholt hat. Und da kommt ja auch niemand auf die Idee, anhand von Hänsel und Gretel beweisen zu wollen, dass es sich bei der polizeilichen Meldung um ein Märchen gehandelt hat. Drittens ist die Geschichte wahr, weil nur wenn sie wahr ist, dann ist auch Gottes Handeln kein Märchen. Weil darum geht es ja primär in diesen Geschichten. Und jetzt lese ich sie mal nach der Basisbibel vor, ab 1. Mose 39, Vers 1. Wer eine Bibel hat, kann sie ja mal aufschlagen und in seiner Übersetzung, die er hat, mitlesen. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Dort kaufte ihn ein Ägypter den Ismaelitern ab, die ihn nach Ägypten gebracht hatten. Der Mann hieß Potiphar, er war ein Hofbeamter des Pharao und Befehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr war mit Josef, so dass ihm alles gelang. Josef blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Der merkte, dass der Herr mit Josef war, denn alles, was Josef tat, ließ der Herr ihm gelingen. So fand Josef Gnade bei Potiphar und er durfte ihm dienen. Potiphar setzte ihn zu seinem Hausverwalter ein. Alles, was ihm gehörte, gab er in Josefs Hand. Nachdem Potiphar Josef zum Verwalter gemacht und ihm alles anvertraut hatte, segnete der Herr sein Haus. So fällt euch auf, schon bei dieser Passage am Anfang, der Name Gott, also Herr, kommt hier unheimlich oft vor. Man sieht daran schon, dass er der eigentlich Handelnde ist. Und wegen Josef lag der Segen des Herrn auf allem, was dem Ägypter gehörte, im Haus und auf dem Feld. Potiphar ließ Josef in allem freie Hand, er selbst kümmerte sich um nichts außer um sein Essen. Josef war ein gut aussehender Mann mit einem schönen Gesicht. Einige Zeit später warf Potiphars Frau ein Auge auf Josef und sagte zu ihm: Schlaf mit mir. Aber Josef weigerte sich und entgegnete ihr: Nein, mein Herr muss sich um nichts mehr kümmern, seit ich hier bin. Er hat mir alles anvertraut und mich zu seiner rechten Hand gemacht. Er ist in diesem Haus nicht wichtiger als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, nur dich, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott stellen? Obwohl sie Josef Tag für Tag bedrängte, hörte er nicht auf sie. Er legte sich nicht zu ihr und war nicht mit ihr zusammen. Eines Tages kam Josef ins Haus, um seine Arbeit zu erledigen. Von den Bediensteten war sonst niemand im Haus. Da hielt ihn Potiphars Frau an seinem Gewand fest und forderte ihn auf: Schlaf mit mir. Doch er ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück, floh und rannte nach draußen. Sie sah, dass er nach draußen geflohen war und sein Gewand in ihrer Hand zurückgelassen hatte. Da rief sie die Bediensteten. Sie sagte zu ihnen: Seht doch, man hat uns einen Hebräer ins Haus geholt, der seinen Spaß mit mir haben will. Er ist zu mir gekommen und wollte mit mir schlafen, aber ich habe laut geschrien. Als er mich laut um Hilfe schreien hörte, ließ er sein Gewand bei mir zurück. Er floh und rannte nach draußen. Dann legte sie Josefs Gewand neben sich, bis sein Herr nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Der hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut um Hilfe schrie, ließ er sein Gewand bei mir zurück und floh nach draußen. Josefs Herr hörte sich den Bericht seiner Frau an. Als sie sagte: Das hat mir dein Sklave angetan, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis werfen, dorthin, wo die Gefangenen des Königs waren. Wir erinnern uns, Josef war von midianitisch-ismaelitischen Händlern an diesen Potiphar, einen ägyptischen Hofbeamten, verkauft worden. Und Josef wird hier als ein schöner Mann beschrieben. Und auch aufgrund seiner Vorgeschichte kann man annehmen, dass seine Vorzüge weniger in seinen Muskelpaketen lagen, als vielmehr in seinen geistigen Fähigkeiten. Ein Mann für die Verwaltung im Haus, so dachte sich Potiphar, der ist besser geeignet als für den Acker oder den Steinbruch. Und da muss Josef von Anfang an sehr viel Geschick bewiesen haben und er stieg ganz schnell über den anderen Haussklaven auf. Potiphar machte Josef zu seinem persönlichen Vertreter und setzte ihn als Hausverwalter mit fast uneingeschränkten Rechten ein. Über die Ursache erfahren wir hier, dass es nicht daran lag, dass Josef so ein toller Typ gewesen wäre, sondern der Herr war mit Josef, sodass ihm alles gelang. Gott hatte Josef begabt und deshalb das Haus des Potiphar gleich mitgesegnet. Josefs Erfolg hängt an Gottes Gegenwart in seinem Leben. Übrigens ganz nebenbei, ich glaube auch, wenn wir irgendwo in unserem Beruf tätig sind oder sonst wo, auch unter Nichtchristen, Gott segnet sie mit in dem Maße, wie wir mit Gott verbunden sind. Und bei Josef war diese tiefe Verbundenheit mit Gott für den weiteren Verlauf der Ereignisse von entscheidender Bedeutung. Sein Hochmut war ja längst ordentlich zurechtgestutzt worden und nun ist er allein in einem fremden Land getrennt von seinem geliebten Vater. Ganz allein in einer fremden Kultur, unter fremden Göttern. Und wenn man jetzt auf diesem Hintergrund die Geschichte liest, dann ist diese Verführungssituation noch verführerischer, weil er sowieso eigentlich ein Fremder war und jetzt macht sich diese Frau an ihn ran. Gott war in Josefs Leben die entscheidende Kraft, um in einer wirklich schwierigen Prüfung bestehen zu können, die hier in Gestalt dieser Frau des Potiphar, seines Chefs, auf ihn wartet. Wir haben ja gerade am Dienstag, Micha hat darauf hingewiesen, von der gewaltigen Macht der Sexualität gehört und dass es besonders wichtig ist, ihre Anziehungskraft zu kontrollieren, damit sie uns nicht kaputt macht, damit sie nicht ins Zerstörerische umschlägt. Gerade weil mit der Sexualität die schönsten Gefühle verbunden sein können, haben Versuchungen auf diesem Gebiet eine besonders hohe Trefferquote. Übrigens nicht nur bei unserem Körper, sondern auch in unserer Seele. Und deswegen brauchen wir ein gehöriges Maß an Achtsamkeit und Verantwortungsbewusstsein, damit aus der schönsten Gabe Gottes keine schreckliche Last wird. Wir gehen mal anhand der Geschichte einige Angriffspunkte der sexuellen Versuchung durch. Und Josef beweist uns hier, dass man ihr nicht hilflos ausgeliefert ist. Ich finde, die Geschichte hilft uns, die Angriffe des Teufels auf diesem Gebiet rechtzeitig zu durchschauen, damit wir sie dann mit der Hilfe Gottes abwehren können. Denn zu gerne missbraucht der Teufel gerade das, was besondere Befriedigung verspricht, um uns in Schuld zu stürzen und in zerstörerische Abhängigkeiten zu verstricken. Der erste Angriffspunkt: Zeiten nutzen, in denen alles glatt läuft. Alles, was Potiphar gehörte, Vers 4, gab er in Josefs Hand. Vers 6, Potiphar ließ Josef in allem freie Hand. Josef war ein gut aussehender Mann mit einem schönen Gesicht. Wird dann hier noch erwähnt, ja. Was will man mehr? Es geht dir gut, du fühlst dich von Gott gesegnet und bist es auch. Du hast jede Menge Freiheiten und Möglichkeiten, auch in finanzieller Hinsicht. Und da sind wir ja hier in Deutschland besonders gesegnet. Vielleicht bist du dazu noch wie Josef mit körperlicher Schönheit und mit beruflichem Erfolg gesegnet. Aber das alles als Gesamtpaket oder jedes Einzelne für sich auch, bedeutet auch, dass man richtig damit umgehen sollte. Sonst können die schönsten Höhenflüge im Leben schnell zu schlimmsten Abstürzen führen. Und deswegen sind unbeschwerte Zeiten im Leben eigentlich die beliebtesten Angriffszeiten für den Teufel. Insofern konnte die Zeit damals für den Verführungsversuch an Josef kaum günstiger sein. Der zweite Angriffspunkt, die Lust am Sex und damit Macht über andere haben zu können. Sexuelle Lust zu empfinden ist für sich genommen keine Sünde. Aber wenn die Lust die Kontrolle über alles übernimmt, wird es gefährlich. Die Frau von Potiphar denkt, da ist ein schöner, inzwischen auch einflussreicher, erfolgreicher Mann im Haus. Ein Mann, der auch auf sie Lust haben könnte, so wie sie auf ihn. Einer, der viel verspricht, wenn sie sich ihn angeln könnte. Und obwohl sie verheiratet ist, macht sie sich an Josef ran. Über ihre Motivation wird hier im Text eigentlich nicht viel gesagt. Man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Aber die pure sexuelle Begierde wird sicher eine Rolle gespielt haben. Wahrscheinlich hatte sie keine gute Beziehung zu ihrem Mann. Das merken wir auch daran, dass sie den später nach Strich und Faden belügt. Und sie hatte wohl auch kein erfülltes Sexualleben mehr. Vielleicht war da aber noch mehr. Gut möglich, dass sie Josef wegen seines Erfolgs einwickeln wollte, durch ihre sexuellen Verführungskünste an sich binden und ihn von sich abhängig machen wollte. Sie hatte ein Auge auf Josef geworfen, so heißt es hier im Text. Und das klingt nicht nur nach spontaner Lust, sie hat ein Ziel, sie wollte mit diesem Mann mehr. Sexualität wird von der Gabe zum Fluch, wenn sie hemmungs- und maßlos ist. Sie wird aber auch zum Fluch, wenn sie instrumentalisiert wird und wenn sie andere an sich binden will. Missbraucht als Mittel der Macht. Bei Potiphars Frau finde ich hier mindestens eine dieser negativen Seiten der Sexualität. Und damit ist sie für Josef nicht nur verführerisch, sie ist auch brandgefährlich. Es ist so wichtig, dass wir unsere sexuellen Empfindungen rechtzeitig sortieren und dann gegebenenfalls auch in ihre Schranken verweisen lernen. Und genau dafür brauchen wir Gott. Dafür brauchen wir Gottes Gebote und seinen Geist, der als Schöpfer am besten weiß, wie Sexualität zu leben ist. Und mit den Geboten Gottes, mit ihrer Hilfe verstehen wir, wie Josef, dass sexuelle Freiheit und echte Befriedigung nur in der Ehe zwischen Mann und Frau erlebt werden kann und soll. Und selbst dort nur, wenn sich keiner vom anderen bedrängt fühlt. Und wenn neben der körperlichen auch die seelische Komponente stimmt. Wer bei der sexuellen Lust die Vorgaben Gottes ausblenden will, der wird seine Sexualität nicht als erfüllt, sondern mindestens als verkrampft, wenn nicht sogar als Last erleben. Und da kann uns die Film-, die Roman- und Pornoindustrie vorgaukeln, was sie will. Es wird nicht so sein, wie uns dort dargestellt. Folge auch in sexueller Hinsicht bloß nicht deinem Bauchgefühl. Bloß nicht einfach nur deinen Gefühlen. Lass dein Herz sprechen, ja, und dann ist alles gut. Sondern folge Gott und deinem hoffentlich noch einigermaßen klaren Verstand, den er auch für diesen Lebensbereich gegeben hat. Erinnert euch an die Warnung aus Sprüche 7. Wer am Dienstag nicht da war, der sollte das Kapitel nochmal nachlesen. Wenn du zum Beispiel Ehebruch gefährdet bist, weil es in deiner Beziehung gerade kriselt, dann kümmere dich darum, dass es dort besser wird. Rede mit deinem Partner, auch über deine Bedürfnisse nach Zärtlichkeit und über deine sexuellen Bedürfnisse. Das nimmt dem Teufel die Luft aus den Segeln. Offenheit mit deinem Partner. Und vor allem schiele nicht wie Potiphars Frau nach Alternativen, egal wie attraktiv sie aussehen. Potiphars Frau bricht hier ja brutal alle Tabus. Sie macht Josef hemmungslos direkt an, schlaf mit mir. Also geht's noch, habe ich gedacht, ja. Also platter geht's jedenfalls nicht. Und scheinbar können nicht nur Männer so plump und unbeherrscht sein. Aber dann sind da Josefs Abwehrmöglichkeiten, sich weigern und wissen, was recht ist. Wenn die Hormone kreisen, geht der Verstand auf Reisen, sagt man. Nicht so bei Josef, weil er durch seine Verbindung mit Gott gut vorbereitet ist. Ich weiß nicht, die Frage wurde eben gestellt, was wusste der von Gott? Er wusste ja eigentlich nur von Abraham und seinem Opa und Vater einiges schon von Gott, aber er hatte ja den ganzen großen Rest der Bibel noch nicht vorliegen. Aber er wusste schon, was ist vor Gott recht und womit kann er sich schuldig machen. Und so ist er vorbereitet und schlägt die Annäherungsversuche der Frau ohne Zögern aus. Und ich glaube auch nicht, weil die so grottenhässlich war. Wahrscheinlich eher das Gegenteil. Aber da musste Josef nicht erstmal Erfahrungen sammeln und schlechte dabei machen, sondern er weiß im Vorfeld, was recht ist. Und das hilft ihm in der Situation, entsprechend richtig zu reagieren. Die Gegenargumente hat er längst im Herzen abgespeichert und darauf kommt es an. Du musst, bevor du in so eine Situation kommst, wissen, was Gott recht ist. Und so ist es bei Josef und er sagt der Frau, dein Mann hat mir alles anvertraut und mich zu seiner rechten Hand gemacht. Er ist in diesem Haus nicht wichtiger als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, nur dich, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott stellen? Also er nutzt die Situation auch gleichzeitig, um der Frau zu sagen, wer in seinem Leben die höchste Autorität ist. Nicht die ägyptischen Götter oder Sitten und Gebräuche, sondern sein Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Lass dich auf keine Gedankenspiele ein, wenn du weißt, dass sie in Gottes Augen falsch sind, dann lass bei dem, was du vorhast oder was du in Gedanken durchspielst, gleich die Finger. Und das gilt nicht nur für Versuchungen auf sexuellem Gebiet. Es gibt Momente, da muss man Menschen gegenüber nicht verständnisvoll und einfühlsam sein, sondern klare Kante zeigen, und zwar sofort, bevor die Knie weich werden. Der dritte Angriffspunkt, die ständige Bedrängung. Das wird hier sehr betont, obwohl sie Josef Tag für Tag bedrängte. Das ist richtig fies. Josef gibt ihr einen eindeutigen Korb und die Frau versucht es einfach weiter. Nach dem Motto, irgendwann wird er schon mal eine schwache Stunde haben. Warten wir es mal ab. Männer denken ja sowieso nur an das eine. Ja, irgendwann habe ich ihn. Wenn du einmal einer Versuchung widerstanden hast, dann glaube nicht, dass es keine Angriffe mehr auf dem Gebiet gibt. Sei also nicht nur einmal, sondern generell wachsam. Die Frau des Potiphar war sowas wie Josefs Internet. Immer in seiner Nähe, immer schön verführerisch. Bitte Gott täglich darum, dass er dir die nötige Widerstandskraft bei Dauerversuchungen jeder Art gibt. Sie werden sich dann sonst immer ein bisschen mehr einwickeln. Und diese Bindungen werden dich und deine Beziehungen, auch die Beziehung zu Gott, nach und nach kaputt machen. Josef wurde trotz dieser permanenten Anmache nicht schwach. Alle Achtung, habe ich gedacht. Woher hat er diese Kraft? Sie kam von Gott. An Gottes Segen war es gelegen. Und den dürfen wir auch in sexueller Hinsicht bitten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der vierte Angriffspunkt, die perfekte Gelegenheit. Eines Tages kam Josef ins Haus, um seine Arbeit zu erledigen. Von den Bediensteten war sonst niemand im Haus. Da hielt ihn Potiphars Frau an seinem Gewand fest und forderte ihn auf, schlaf mit mir. Die perfekte Gelegenheit zum Ehebruch war aus Sicht der Frau jetzt da. Der Mann aus dem Haus, wie wir in Vers 16 dann noch ganz beiläufig erfahren, und auch sonst niemand da, nicht mal irgendwelche Angestellten waren im Haus, sie war allein mit Josef im Haus. Und jetzt wird die Frau richtig dreist, sie wird sogar handgreiflich und sucht mit Gewalt die Nähe. Wahrscheinlich denkt sie, wenn ich den erstmal an mich ziehe, wenn er meinen Körper spürt, dann wird er schon schwach. Eine extrem verführerische Situation, trotz aller Direktheit, auch von einer erotischen Art, das merken wir an Josefs Reaktion. Ihm bleibt nur eine letzte Abwehrmöglichkeit, die Flucht. Und da macht Josef die günstige Gelegenheit kaputt und damit genau das Richtige. Er sorgt für räumliche Distanz. Bei einer verführerischen Frau oder aus Sicht der Frauen beim verführerischen Mann ist das manchmal die beste Lösung. Auch zu Gedanken und Fantasien, die dich bedrängen und zur sexuellen Sünde verführen wollen, ist es am besten, du schaffst Distanz so schnell und so deutlich wie möglich. Es ist da das Beste, abzuhauen, auszuschalten oder sonst irgendwie die Leitung zu kappen. Und das geht am besten, indem man sich direkt mit Gott verlinkt. Aus der Verführungssituation ins Gebet und weg von der Heimlichkeit zur Offenheit. Vielleicht sogar eine Gebetsgemeinschaft mit einem wirklich guten Freund oder einer Freundin suchen in so einer Situation. Jemanden suchen, mit dem man über alles reden kann. Den hatte Josef nicht, aber er hatte Gott. Es wird uns ja nicht erzählt, was und wie er mit Gott in dieser Situation geredet hat, aber es wird ja ganz klar deutlich in dem ganzen Text, dass es Gott ist, der ihn hält und bewahrt in dieser Situation. Er hat ihm hier zur Flucht verholfen, dass er die Kraft hatte, hier abzuhauen, auch wenn es dann erstmal danach aussah, als wäre das ein ziemlicher Fehler gewesen. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Angriffspunkt. Ungerechtigkeit, die runterzieht. Da bist du endlich aus so einer Situation rausgekommen wie Josef und jetzt geht es dir schlechter als vorher. Josef hat bis dahin alles richtig gemacht und trotzdem landet er im Gefängnis. Trotzdem glaubt der Chef ihm nicht, sondern der Chef glaubt der verlogenen Frau. Die misslungene Verführung dieser Frau war in Hass und Rache umgeschlagen. Und wieder hemmungslos täuscht sie eine Vergewaltigung vor und nutzt dazu die Klamotten, die Josef zurücklassen musste, die sie ihm selbst vom Leib gerissen hatte. So tückisch wie ihre Verführungskünste waren, so bösartig ist nun ihre Rache an dem Unschuldigen. Und Potiphar, der Ehemann, lässt sich täuschen, rastet vor Zorn aus und wirft den vermeintlichen Ehebrecher ins Gefängnis. Und da ist Josef dem Unrecht scheinbar schutzlos ausgeliefert. Aber entscheidender ist es hier, dass Josef der Versuchung widerstanden hat und dass er auch aus Gottes Sicht im Recht ist. Und damit ist Gott auf seiner Seite. Damit ist nicht immer gleich alles gut. Und es werden auch nicht immer die Richtigen bestraft. Das ist übrigens der Unterschied zwischen der Bibel und dem Märchen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und so sieht es bei Josef nach dieser Geschichte erstmal aus. Wieder aus der Traum vom Aufstieg. Wieder ist er ganz unten im Knast statt im Büro des Hofbeamten. Aber genau dort im Gefängnis, genau dort unten, wird Josef die Kraft Gottes noch einmal ganz neu erfahren. Dort wird ihm Gott umso näher sein und für Gerechtigkeit sorgen. Wir können also gespannt sein, wie es mit Josef und Gottes Geschichtsschreibung in seinem Leben weitergeht. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir müssen in vielen Situationen im Leben zugeben, dass wir versuchlich sind. Sei es jetzt auf sexuellem Gebiet oder in anderer Hinsicht. Wir müssen immer wieder eingestehen, dass wir ohne dein Recht, ohne das Wissen um deinen Willen so oft fallen müssten. Und wir tun es sogar, obwohl wir es wissen. Wir brauchen dich da unbedingt und bitten dich, egal in welcher Situation wir da vielleicht gerade selber stehen, dass du uns wachrüttelst und dass du uns den Mut gibst, zu widerstehen, so wie Josef es damals getan hat. Danke, Herr, für diese Geschichte. Danke für deine Wahrheit, die uns aufrüttelt und die uns auch hilft, im Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen.